HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. 26 Stunden lang haben die Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals gestreikt. In Frankfurt sind deshalb am Mittwoch fast alle Flugzeuge am Boden geblieben. Fast 100.000 Passagiere waren allein hier davon betroffen. Die Folge war klar, viele Reisende mussten ihre Urlaubspläne verschieben und konnten nicht wie geplant starten. Nach Ende des Streiks ist der Betrieb wieder angelaufen. Reporter Tobias Weiler-Mattes hat sich am Flughafen unter den Urlaubern umgehört.
Birgit Reinhardt-Chemnitz schaut heute Morgen auf die große schwarze Anzeigetafel im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Da steht nur noch vereinzelt cancelled, also annulliert. Fliegt ihr Flug?
Ja, bis jetzt noch. Um 9.10 Uhr soll es eigentlich losgehen, verzögert jetzt auf 9.25 Uhr nach Malta. Damit kann man leben. Wenn er jetzt noch fliegt, dann ist alles okay.
Claudia Fuchs fliegt mit ihr nach Malta. Ihr ist weniger zum Lachen zumute. Sie hat sich nach 2 Jahren Corona eigentlich darauf gefreut, endlich mal wieder Urlaub machen zu können.
Also ich hatte schon ein sehr ungutes Gefühl. Deswegen sind wir auch 4 Stunden vorher hierher gekommen. Wir haben die ganze Zeit Angst gehabt, dass der Flug halt gecancelt wird. Also ganz schlimmes Gefühl.
So wie den beiden Frauen aus Saarbrücken geht es vielen Fluggästen, mit denen ich am Flughafen spreche. Sie hoffen, dass ihr Flieger auch tatsächlich abhebt oder sind noch auf der Warteliste für den Flug, auf den sie umgebucht worden sind. Seit 6 Uhr heute Morgen ist der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals beendet. Martin Leutke, Pressesprecher der Fluggesellschaft, versucht zu beruhigen.
Wir haben ein sehr reisestarkes Wochenende vor uns. Die Ferien beginnen in Bayern, die Ferien beginnen in Baden-Württemberg. Und unser großes Ziel ist es, dass am kommenden Wochenende der Flugbetrieb ganz normal stattfinden kann. Möglicherweise kann es zu einzelnen Ausfällen noch kommen.
Die meisten Flüge der Lufthansa fliegen seit heute Morgen auch wieder planmäßig. Während des Streiks war es leer vor den geschlossenen Lufthansa-Schaltern. Jetzt kommt es zu langen Schlangen, auch bei den Sicherheitskontrollen. In einer der Schlangen steht Doreen Simchen aus Fulda. Sie will mit ihrer Familie nach Mallorca fliegen.
Wir wollten eigentlich gestern fliegen, hatten alles gepackt. Ja, haben dann die Annullierung bekommen, aber sind relativ schnell umgebucht worden auf heute. Also ich finde den Streik total übertrieben und gerade in der Urlaubszeit. Ich meine, ich kann die Leute auch verstehen, aber die müssen uns genauso verstehen. Das ist so ein bisschen die Urlaubsfreude genommen, ganz einfach.
Und ein Tag vom Urlaub ist durch den Streik schon verloren, denn statt gestern kommt die Familie aus Fulda erst heute Abend am Urlaubsziel Mallorca an.
Am Frankfurter Flughafen hat sich die Lage nach dem Verdi-Warnstreik wieder normalisiert. Unser Reporter Tobias Weiler-Mattes war für uns vor Ort gewesen. Anfang letzten Jahres wurde Stefan Ernst wegen des Mordes am ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mitangeklagte Markus H. wurde vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen. Die Familie des ermordeten CDU-Politikers Lübcke fordert, dieses Urteil aufzuheben. Nun beschäftigt sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit der Revision. Mein Kollege Gerd Kuhn hat mit unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka darüber gesprochen und sie zunächst gefragt, wie die Familie am Donnerstag vor dem BGH aufgetreten ist.
Vergleichbar würde ich sagen mit dem Auftritt in Frankfurt. Sie kommen mit großer Würde, würde ich das sagen, in diesen Gerichtssaal rein. Das war heute auch so. Und Sie haben ja in Frankfurt schon immer gesagt, und auch das machen Sie hier deutlich, dass Sie die Werte von Walter Lübcke in diesen Gerichtssaal tragen wollen. Aber hier geht es jetzt natürlich noch um ein bisschen mehr. Die Familie möchte ja, dass das Urteil aufgehoben wird.
Was erhofft sich die Familie denn von diesem Prozess?
Die Familie erhofft sich, dass sie das Revisionsgericht, also den Bundesgerichtshof, davon überzeugt, dass das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt fehlerhaft ist. Ich will mal den einen Anwalt zitieren. Der Anwalt der Familie hat gesagt in seinem Plädoyer, so heißt das eben vor dem Bundesgerichtshof, die Beweiswürdigung ist das Wohnzimmer der Tatgerichte. Also das Oberlandesgericht ist dafür zuständig, alle Beweise zu sammeln und die dann zu würdigen. Das Revisionsgericht, in diesem Fall der BGH, der ist da nur als Gast. Aber es stünden eben noch ziemlich viele Umzugskisten rum, die nicht ausgepackt worden seien. nämlich vom Oberlandesgericht. Das heißt, die Familie Lübcke und ihre Anwälte sagen, so auch die Bundesanwaltschaft übrigens, dass es unglaublich viele Indizien, vor allen Dingen gegen den Mitangeklagten Markus H., dem ja Beihilfe zum Mord vorgeworfen worden war und der davon freigesprochen worden ist, dass es unglaublich viele Indizien gegen ihn gibt, die dieses Gericht zwar gesehen hat, aber am Ende nicht gewürdigt hat. Und dass das der Fehler ist. Der Bundesanwalt hat gesagt, das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt ist sachlich und rechtlich nicht zu rechtfertigen.
Es sind ja insgesamt 5 Revisionen, um die es heute vor dem BGH geht. Was soll mit Ihnen allen erreicht werden?
Alle wollen aus unterschiedlichen Gründen, dass diese Urteile aufgehoben werden. Der einzige Unterschied, würde ich sagen, ist die Revision des Hauptangeklagten Stefan Ernst, der ja verurteilt worden ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, wo die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist und wo die Sicherungsverwahrung vorbehalten worden ist. Also das Oberlandesgericht hat gesagt, Sicherungsverwahrung nach Verbüßung der Haftstrafe ist möglich in diesem Fall. Und das will er erreichen, dass das wegfällt. Seine Anwälte haben gesagt, dafür brauche ich ein paar Straftaten, und zwar schwere Straftaten, die in den vergangenen 5 Jahren passiert sind, um so jemandem nachzuweisen, dass er ein Handtäter ist, also dass er unglaublich gefährlich für die Gesellschaft ist und die Gesellschaft deshalb wirklich vor ihm geschützt werden muss. Und das hätten wir hier nicht.
Welche Chancen haben diese Revisionen?
Die Chancen weiß ich nicht, ob die so groß sind, denn der vorsitzende Richter hat gleich zu Beginn darauf hingewiesen, dass es beim Bundesgerichtshof nicht darum geht, diesen Senat davon zu überzeugen, dass es doch anders war, als es im Urteil festgestellt worden ist. Es geht nur darum, Rechtsfehler zu finden. Also gibt es eine rechtsfehlerhafte Grundlage, auf der das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt entstanden ist. Wenn das der Fall ist, dann kann es aufgehoben werden, aber das sieht mir ehrlich gesagt nicht danach aus.
Sagt unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka im Gespräch mit Gerd Kuhn. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe prüft nun die Revision im Fall um den Mord an Walter Lübcke. Sie kommt nicht zur Ruhe, die Documenta in Kassel. Im Kasseler Friedrichianum, einem der Hauptstandorte der Kunstschau, liegt eine Broschüre mit Zeichnungen aus, die von Kritikern als antisemitisch angesehen werden. Schon kurz nach Eröffnung der Documenta hatten ähnliche Motive einen großen Skandal ausgelöst. Wie erlebt ein Mitglied der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland diese Documenta? Reporter Jens Wellhöhner war mit der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Kassel auf der Weltkunstschau unterwegs.
Ilana Katz ist großer Documenta-Fan. Sie hat sich schon viele Kunstwerke in Kassel angeschaut.
Ich war da mehrere Stunden und ich habe genossen, dass alles, was da war, von Stimmung, von Freude und Frieden.
Und deshalb verteidigt sie die Documenta auch gegen Vorwürfe, sie sei vollständig antisemitisch. Ilana Katz stammt ursprünglich aus Lettland, lebt aber seit Jahrzehnten in Deutschland. Bei ihrem Documenta-Rundgang sieht sie aber auch Kunstwerke, bei denen wird sie emotional.
Beleidigend. Die Juden sind hier als Aggressor dargestellt.
Zu diesen Werken gehören die Zeichnungen eines syrischen Künstlers in einer kleinen Broschüre im Kasseler Friedrichianum. Und ein Kunstwerk, das ebenfalls israelische Soldaten als unmenschlich anprangert. Es heißt Guernica Gaza, ein ganzer Bildzyklus des palästinensischen Künstlers Mohammed al-Hawairi, zu sehen an einem Documenta-Standort in der Nähe des Kulturbahnhofs. Al-Hawairi hat darin mehrere berühmte Gemälde verfremdet, zum Beispiel ein Werk des jüdischen Künstlers Marc Chagall namens Über der Stadt. Im Original sind dort Chagall und seine Frau zu sehen, die durch die Luft fliegen, über ihre Heimatstadt Vitebsk im heutigen Belarus. Der Künstler aus Palästina hat daraus eine Collage gemacht mit Chagalls Figuren, die aber über das bombardierte Gaza fliegen. Ilana Katz schüttelt den Kopf. Das sei ein Missbrauch von Marc Chagalls Erbe.
Er war ein überzeugter Zionist und für ihn war lebenswichtig Stadt Israel. Und ich finde das in diesem Fall zynisch und pervers. Genau das Bild zu benutzen wieder für Propaganda.
Auch auf anderen Bildern des Gemäldezyklus bedrohen israelische Soldaten friedliche Palästinenser. Die Soldaten stehen für Israel als Ganzes, so sieht es Ilana Katz. Als Jüdin fühlt sie sich abgestoßen.
Das ist die typische Dämonisierung von Staat Israel. das ist eine Propagandalüge, welche ist verbreitet. Man darf Israel und israelische Politik kritisieren, aber die Dämonisierung von Israel sieht man deutlich.
Auch der Name des Kunstwerks Guernica Gaza gehe gar nicht, sagt Ilana Katz. Denn hier würden Parallelen gezogen zwischen dem Angriff der deutschen Legion Condor auf das spanische Dorf Guernica, befohlen von Adolf Hitler, und der heutigen Situation in Gaza.
Das ist die Dämonisierung von Juden als Soldaten Wehrmacht von Nazi-Deutschland.
Das sehen aber nicht alle so, die sich an diesem Tag dieses Kunstwerk anschauen. Diese Besucherin zum Beispiel ist begeistert.
Ich finde auch den Titel vollkommen korrekt. Warum denn nicht? Wer kann denn eigentlich sagen, das darf nicht so genannt werden, wie es eben genannt wird, nämlich Guernica Gaza. Denn für die Menschen, die da leben, ist es Zerstörung. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt von diesen Bildern.
Die Documenta in Kassel kommt einfach nicht zur Ruhe. Das war ein Beitrag von unserem Reporter Jens Wellhöner. Das Setting ist klar, hohe Energiepreise, wenig Gas, der Winter steht vor der Tür. Worüber sich schon seit Wochen und Monaten Hausbesitzer, Vermieter und Mieter Gedanken machen, beschäftigt nun auch die hessische Landesregierung. Um den Strom- und Gasverbrauch zu senken, hat die Landesregierung nun ein Energiesparpaket vorgestellt. Aus Wiesbaden, Ariane Focke.
Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Und das heißt eben auch, jetzt schon weniger verbrauchen, um genügend Gas für den Winter zu haben. Das haben Wirtschaftsminister Al-Wazir und Ministerpräsident Rhein heute sehr deutlich gemacht. Allen Beteiligten müsse klar sein,
dass in einer solchen Situation natürlich jede Kilowattstunde Energie, die wir einsparen, hilfreich ist.
Wir müssen alles dafür tun, dass wir im Winter noch genug Gas haben, vor allem Gas, um über den Winter zu kommen. Und das fängt dann jetzt schon an.
Alles, was jetzt nicht an Gas verbraucht wird, kann gespeichert werden. Die Landesregierung mit ihren Liegenschaften ist ein Energiefresser. Das Land verbraucht 648 Gigawattstunden Wärme im Jahr.
Das entspricht einem Verbrauch von 30.000 Einfamilienhäusern. Und was den Strom betrifft, verbraucht das Land etwa 400 Gigawattstunden Strom im Jahr,
sagt Ministerpräsident Rhein. Die wohl wichtigste Maßnahme des Energiesparpakets für die Landesverwaltung: in den Büros wird es etwas kälter. Ab Oktober wird die Heizungstemperatur auf maximal 20 Grad eingestellt. Denn schon ein Grad weniger spart 6% an Energie. An den Handwaschbecken soll das Warmwasser ganz abgedreht werden. Händewaschen gehe auch mit kaltem Wasser, sagt Al-Wazir.
Und das Ziel ist, -15% in der Heizperiode zu schaffen.
Heißt, zwischen Oktober und April sollen bis zu 15% an Energie eingespart werden. Hier könnten auch schon kleinere Maßnahmen helfen. Zum Beispiel für mehr Wärme die Bürotür geschlossen halten. Dafür müssten die Flure dann nicht mehr beheizt werden. Wirtschaftsminister Al-Wazir zählt noch weitere kleine Maßnahmen auf.
Stoßlüftung für Heizkörperregulierung und auch, so ganz banal, das Licht auszuschalten, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Die Landesregierung will hier Vorbild sein, appelliert aber auch an Unternehmen und Privathaushalte, Energie zu sparen. Für die Opposition im Landtag hingegen reicht das Energiesparpaket bei weitem nicht aus. Die FDP kritisiert, während die EU-Energieminister und auch Bundeswirtschaftsminister Habeck eindringlich vor Engpässen bei Gas und Strom im kommenden Winter warnen würden, gebe die hessische Landesregierung Heimwerkertipps und mache völlig unzureichende Vorschläge, sagt FDP-Chef René Rock.
Regel mal 2 Grad runter und dann kommen wir schon über die Krise. Das ist für die Landesregierung zu wenig. Wir müssen ja auch Maßnahmen ergreifen, dass man Energie substituieren kann, damit wir mehr einspeichern kann. Wir müssen die Kommunen ins Boot holen, weil die haben ja viel mehr Immobilien als das Land.
Rock ist außerdem dafür, dass die noch 3 verbliebenen Atomkraftwerke erstmal am Netz bleiben. Denn die Gasspeicher dürften nach dem nächsten Winter leer sein. Auch Ministerpräsident Rhein hatte heute dafür plädiert, dass man sich alle Optionen offen halte.
Über das Energiesparpaket der hessischen Landesregierung hat uns Reporterin Ariane Focke aus Wiesbaden informiert. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Auf hrinforadio.de, da gibt's übrigens die Sendung auch als Podcast. Schauen Sie doch da mal rein.